Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Inseln im Pazifik, die unter dem steigenden Wasserspiegel verschwinden. Oder Gletscher in Island, die es in ein paar Jahren nicht mehr gibt. Dürren in Afrika, Australien, Nordamerika. Das sind so die Szenarien, an die wir oft denken, wenn es um den Klimawandel geht. Dass Deutschland dieses Jahr beim Klimarisikoindex auf Platz 3, also ganz vorne, bei den von der Erderwärmung am meisten betroffenen Ländern dabei ist, das ist dann doch krass.
Mit ein bisschen Erwärmung kann die deutsche Landwirtschaft zum Beispiel gut leben und die Tourismusindustrie auch. Aber es ist ja ein Prozess. Es wird ja immer wärmer und je stärker das fortschreitet, wird auch deutlich, dass diese Erderwärmung auch für uns massive Nachteile hat.
Wir ordnen diesen Index gleich für euch ein, hier im Deutschlandfunk Nova Update Podcast. Außerdem geht es um Emigration, also ums Auswandern. Ilka Knigger aus dem Update-Team hat sich die neuesten Zahlen angeschaut.
Die kommen von einer Befragung vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und der Universität Duisburg-Essen und die haben da ziemlich interessante Fakten rausbekommen. Kleiner Spoiler an der Stelle. Menschen, die aus Deutschland auswandern, sind verhältnismäßig jung und bekommen durch ihr Auswandern so eine schöne Finanzspritze. Wie das kommt und was sonst noch in der Studie steht, habe ich mir heute angeschaut.
Finanzspritze ist gut, wir kümmern uns auch weiter um eure Finanzen. Falls ihr manchmal ein wenig Geld übrig habt, dann vielleicht in Aktien investieren, sagen Geldanlageexperten ja immer wieder. Ich traue mich da ja nicht mehr ran, habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ist das ein Fehler? Sollte ich wieder drüber nachdenken? Wieso wird in Deutschland eigentlich so wenig von Privatleuten in Aktien investiert? Obwohl wir so eine starke Wirtschaft haben, die ja eigentlich auch viel Vertrauen genießt.
Es gibt so ein paar Kniffe, da kann man schon mit 25 Euro im Monat dabei sein. Das nennt sich Aktiensparplan. Also da muss man wirklich jetzt kein Millionär sein.
Das alles in der Podcast-Version des Updates vom 4. Dezember 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wirbelstürme über Haiti oder den Philippinen oder so eine Dürre in Afrika. Die Erderwärmung wird vor allem dort zum Problem für Menschen und Umwelt, wo es ohnehin schon sehr warm oder heiß ist. Das ist die Erfahrung aus dem Klimarisikoindex, einem Bericht, den die Umwelt- und Entwicklungsorganisation German Watch seit 14 Jahren veröffentlicht. Diesmal ist es allerdings etwas anders. Im neuen Index, da landet Deutschland ganz vorne, nämlich auf Platz 3. Laut diesem Bericht gab es bei uns wegen der Dürre und der Hitze im Jahr 2018, also vergangenes Jahr, 1200 Todesopfer und einen wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe. Georg Ehring ist für uns beim Weltklimagipfel in Madrid, wo der Klimarisikoindex auch heute vorgestellt wurde. Georg, also 1200 Todesopfer, woran sind die Menschen dann gestorben?
Das steht nicht im Klimarisikoindex, aber dazu gibt es andere Veröffentlichungen. Ältere Menschen, isoliert lebende Menschen, Leute mit starkem Übergewicht, chronisch Kranke, aber auch Säuglinge und Kleinkinder, also die Schwächeren sind betroffen. Die sterben dann an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzinfarkten zum Beispiel, die dann bei einer starken Überlastung des Körpers eher zuschlagen als bei normalem Wetter und natürlich auch als bei gesunden, jungen, kräftigen Menschen.
Und auch der wirtschaftliche Schaden, den der Bericht für Deutschland auflistet, der klingt enorm. 4,5 Milliarden US-Dollar. Wie kommen diese Kosten zustande? Eventuell auch dadurch, dass es uns in Deutschland wirtschaftlich ja eigentlich relativ gut geht?
Ja klar, dadurch, dass es uns relativ gut geht, sind die Zahlen höher, aber sie sind insofern besonders dramatisch, als dass sie natürlich ganz wenige Berufsgruppen treffen, und zwar vor allem Bauern und Waldbauern. Es geht überwiegend um Ernteausfälle und es geht um Schäden in Wäldern. Das kann man ja auch in diesem Jahr sehen, dass Wälder trocken werden, dass Fichten absterben, dass Monokulturen absterben. Und die Ernte, die ist im letzten Jahr sehr, sehr schlecht gewesen, weit unter dem langfristigen Durchschnitt. Das sind die beiden Hauptpunkte. Dazu kommen Schäden zum Beispiel durch die Niedrigwasser, das die Schifffahrt beeinträchtigt war. Der Klimarisikoindex setzt solche Zahlen ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes. Also ein Land wie Eritrea, das hat eine relativ geringe Wirtschaftsleistung. Und da würden schon wesentlich geringere verzeichnete Schäden dazu führen, dass die in dem Index hochkommen. Und das zeigt, dass die Hitzewelle in Deutschland im letzten Jahr wirklich ganz außergewöhnlich war und zu hohen Schäden geführt hat.
Dann bleiben wir mal bei den Relationen. Wie hoch sind denn diese Zahlen im internationalen Vergleich?
Die sind im internationalen Vergleich sehr hoch. Japan hat noch größere Schäden gehabt. Im letzten Jahr, da gab es einen sehr starkes Starkregenereignis mit gewaltigen Regenmengen. Es gab auch eine Hitzewelle und es gab im Herbst noch einen Wirbelsturm obendrauf. Da gab es dann 12 Milliarden Dollar Schäden allein durch den Wirbelsturm. Aber andere Länder, die Philippinen wurden auch sehr hart getroffen, aber andere Länder im vergangenen Jahr halt deutlich weniger. Und dadurch ist Deutschland ja auch auf Platz 2 gelandet. Langfristig landen übrigens wirklich die Entwicklungsländer, arme Länder, überwiegend auf den vorderen Plätzen. Und zwar vor allem Länder in Südostasien, weil da eben besonders häufig Wirbelstürme, starke Regen, auch Ausbleiben des Monsuns oder viel zu starker Monsun dafür sorgen, dass es Wetterkatastrophen gibt.
Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hieß es immer mal wieder, Deutschland könnte in der Landwirtschaft vom Klimawandel auch profitieren, also mehr Sonne bei uns und trotzdem genug Wasser. Ist man da mittlerweile bei den Klimaexperten ganz anderer Meinung?
Also die Klimaexperten waren auch schon vor Jahren immer der Meinung, das waren eher Schönredner, die das gesagt haben, dass Deutschland profitieren könnte. Es ist ein bisschen was Wahres dran, denn der Klimawandel hat ja gerade erst begonnen und mit ein bisschen Erwärmung kann die deutsche Landwirtschaft zum Beispiel gut leben und die Tourismusindustrie auch. Wenn es an der Nordsee länger schönes Wetter ist, kommen da mehr Touristen hin. Aber es ist ja ein Prozess, es wird ja immer wärmer und je stärker das fortschreitet, wir haben inzwischen 1,5 Grad Temperaturerhöhung verglichen mit der vorindustriellen Zeit, wird auch deutlich, dass diese Erderwärmung auch für uns massive Nachteile hat.
Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion beim Weltklimagipfel in Madrid live zugeschaltet. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, ich bin da mal weg. Bisschen chillen, reisen, Yoga machen, Surfshop aufmachen, sowas. Sagen die einen Auswanderer. Oder ich will meine Karriere pushen und ich will Kohle machen. Und wenn das alles nicht klappt, dann komme ich zurück. Sagen viele andere Auswanderer. Wir beschäftigen uns hier in Deutschlandfunk Nova jetzt mit der Frage, bringt das denn eigentlich wirklich was? Mal für eine Zeit weggehen und dann wiederkommen für die Karriere. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und die Universität Duisburg-Essen, die befragen dazu Deutsche, die im Ausland leben. Und heute wurden dazu Ergebnisse veröffentlicht. Ilka Knigge aus dem Update-Team. Also erstmal, wer wandert aus? Was sind das für Typen Menschen?
Das sind junge, gut ausgebildete Menschen. Aus der Befragung, da geht hervor, dass 63% der Menschen, die ins Ausland ziehen, zwischen 25 und 39 Jahren alt sind. Also Auswanderer sind jünger als der Durchschnitt der Deutschen. Und insgesamt sind es jährlich 180.000 Deutsche, die ins Ausland ziehen. Und es sind vor allem Akademiker. Die Studienautorinnen und Autoren, die haben herausgefunden, dass überproportional viele Auswandernde einen Masterabschluss haben oder sogar promoviert sind.
Wie kommt das?
Das ist laut Studienautoren wahrscheinlich so eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Die Menschen, die wurden gefragt, warum sie ins Ausland gehen. Und da spielen berufliche Gründe eine zentrale Rolle, sagt Dr. Andreas Ette, Politologe und Forschungsgruppenleiter.
Bei den meisten würden wir das so interpretieren als ein logischer nächster Karriereschritt, der sich eben in der Berufslaufbahn anbietet, der aber dann eben auch nicht für immer angelegt sein muss und komplett diesem Bild der gescheiterten Auswanderung widerspricht.
Und da spielen dann eben auch Geschichten rein wie ein Studium im Ausland oder Menschen, die, weil sie ein Auslandssemester gemacht haben in einem Land, dann auch in dieses Land mal beruflich gehen.
Aber das kann nicht der einzige Grund sein, warum Menschen, die jetzt eine Berufsausbildung haben und nicht ein abgeschlossenes Studium, nicht so oft auswandern.
Nein. Andreas Ette hat noch eine andere Erklärung, und zwar, dass ins Ausland gehen, also so ein Auslandsstudium, ein Auslandssemester oder eben eine Position im Ausland oder ähnliches, im akademischen Bereich einfach stark gefördert wird.
In anderen Berufszweigen wird es mittlerweile zwar auch versucht, internationale Mobilität zu fördern, da diese Erfahrungen, die man im Ausland macht, als wertvoll für die Person, aber auch für den deutschen Arbeitsmarkt wahrgenommen wird. Es ist aber bei weitem noch nicht so weit verbreitet und unsere Befunde sprechen dafür, dass man diese Förderung weiter stärken sollte für andere Berufsfelder.
Und das kann sich eben für die Personen, die auswandern, finanziell total lohnen, egal ob die Akademiker, Akademikerinnen sind oder eben nicht.
Ja, was heißt das denn konkret? Also lass uns über Zahlen, über Geld sprechen.
Ja, die Zahlen finde ich, um ehrlich zu sein, ziemlich krass. Der monatliche Nettoverdienst steigt laut dieser Studie im Schnitt um 1.186 Euro pro Monat. Also da wird verglichen, was die Menschen vor ihrem Auswandern in Deutschland verdient haben und was sie dann während der Zeit im Ausland verdienen. Und da ist es dann so, dass egal welche Qualifikation die Menschen haben, die Studie gezeigt hat, dass das Auswandern einen positiven Effekt auf das Nettogehalt hat.
Rechnen wir mal hoch. Also es ist wirklich schon eine Hausnummer. Im Schnitt liegt das Gehalt der Auswanderer fast 14.000 Euro jährlich über dem, was die Menschen vorher in Deutschland hatten. Liegt das an den Ländern, also wohin ausgewandert wird?
Ja, das ist natürlich eine Vermutung, die total nahe liegt. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, in welche Länder die Menschen aus Deutschland am liebsten auswandern. Ganz oben auf der Liste steht da die Schweiz. Dann kommen Österreich, die USA, Großbritannien, Spanien, die Türkei und Frankreich. Das sind natürlich zum Teil Länder, in denen die Gehälter insgesamt höher sind oder es werden da weniger Steuern gezahlt. Das wirkt sich natürlich auf das Nettogehalt dann aus, um das geht es ja hier. Aber Andreas Ette hat mir noch einen anderen Grund genannt.
Der Beruf, den ich in Deutschland bisher gemacht habe und der Beruf, den ich im Ausland mache, ist im Prinzip der gleiche. Aber das Gehalt steigt und die Verantwortung, die neben Aufgaben war, die vermutlich durch ihren Hintergrund als aus dem Ausland kommende Person bestimmte Qualifikationen mitbringt und deswegen auch höher entlohnt werden.
Musst du dir so vorstellen, viele Menschen werden also im Prinzip ins Ausland hochbefördert.
Und bleiben die dann dort im Ausland? Also es ist ein sogenannter Brain Drain, der aus Deutschland abzieht?
Den 180.000 Menschen aus Deutschland, die jährlich auswandern, stehen 129.000 gegenüber, die zurückkommen. Und zwar nicht unbedingt, weil die gescheitert sind, sondern weil ihr Auslandsaufenthalt von vornherein nur für eine bestimmte Zeit geplant war. Also nein, kein Braindrain. Mhm. Wie es den Menschen ergeht, die zurückkehren, wollen die Forschenden in der nächsten Befragungsrunde rausfinden. Und eine weitere Sache wird dann auch noch Thema sein, nämlich wie sich die sozialen Beziehungen entwickeln. Da zeigt sich nämlich in der aktuellen Befragung, dass kurz nachdem die Leute ins Ausland gehen, sich ihr Freundes- und Bekanntenkreis erstmal verschlechtert. Also wenn man fragt, wie war der vorher? Wie ist er jetzt? Das wollen die Autoren sich genau anschauen, weil sie halt glauben, dass direkt nach dem Umzug eben dieser Freundes- und Bekanntenkreis erstmal schlechter wird, der sich aber wieder bessern könnte.
Schon Pippi Langstrumpf hat gesagt, wer nicht weggeht, kann auch nicht wiederkommen. Und wenn man nach dem Wiederkommen dann noch mehr verdient und auch noch sehr viele neue Eindrücke hat für sein restliches Leben, dann lohnt sich das für den einen oder die andere noch mehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe keinerlei Aktien. So ist es bei mir. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein paar Verluste mit Aktien gemacht und danach nie wieder mich daran getraut. Dabei hätte ich einfach auf meinen Opa hören sollen. Der hat mir nämlich mal gesagt, mein Bub, ich habe schon so viel verloren und so oft verloren, aber am Ende habe ich immer etwas mehr gewonnen. Und so wäre es bei mir auch gewesen, wenn ich die Geduld gehabt hätte, die Aktien zu behalten, hätte ich jetzt auch was gewonnen. Klar, wir leben in Zeiten, in denen wir mit Festgeld und mit Sparbuch Verluste machen, uns Immobilien nicht mehr leisten können. Und Aktien? Naja, Experten sagen immer, kauft Aktien. Viktor Goitka aus dem ARD-Börsenstudio. Warum lassen trotzdem die meisten Deutschen immer noch die Finger von Aktien? Also diese Woche ist ja eine Studie der Frankfurt School of Finance and Management rausgekommen. Da heißt es auch, die Deutschen trauen sich da nicht ran.
Ja, die Deutschen haben mächtig Angst, dass die Kurse so richtig mal runterrauschen. Wir haben das in der Finanzkrise ja erlebt. Wer älter ist, kann sich vielleicht auch noch an die Jahrtausendwende erinnern. Da sind die Internetaktien so richtig abgestürzt. Das hat schlichtweg bei vielen, bei dir ja auch vermutlich, von Vermögen vernichtet. Und da sagen viele dann, oh, ich lasse die Finger davon. Und Grund zwei ist einfach, viele sagen auch, mir fehlt einfach das Wissen. Über Finanzen lernt man zum Beispiel in der Schule ja gar nichts. Es gab ja mal vor 2 Jahren auch diesen Tweet von einer Kölner Schülerin, die gesagt hat, ich kann Gedichtanalysen, aber Finanzen oder Versicherungen, da bin ich total blank.
Was sagst denn du, was spricht denn am stärksten für Aktien?
Naja, vielleicht so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Wenn wir mal den deutschen DAX nehmen, da sind die 30 wichtigsten deutschen Aktienunternehmen drin. Da sieht man, wenn man sein Geld zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt da reingeschoben hat, also direkt danach die Aktien richtig abgestürzt sind, dann hat man so 15 Jahre gebraucht, Pi mal Daumen, bis man wieder auf Null raus war. Das klingt jetzt nicht ermutigend, aber wenn man jetzt Student ist oder Berufsanfänger, dann hat man ja eigentlich bis zur Rente noch 40 Jahre, also deutlich länger als 15 Jahre. Und mit dem Blick in die Vergangenheit kann man eben sagen, wenn es in der Zukunft so läuft wie in der Vergangenheit, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest so einigermaßen da, dass man da irgendwie, sage ich mal, in grüne Gefilde kommt. Das sagen nämlich auch nicht nur Finanzlobbyisten oder Banker, die natürlich verkaufen wollen, das sagen auch Verbraucherschützer.
Und ab wann lohnt sich das? Also auch wenn ich nur 30 Euro im Monat übrig habe, die ich da einsetzen kann?
Ja, also man muss nicht superreich sein, um an der Börse zu investieren. Ich habe das auch lange gedacht, aber es gibt so ein paar Kniffe. Da kann man schon mit 25 Euro im Monat dabei sein. Das nennt sich Aktiensparplan. Da kann man 25 Euro, 50 Euro, 75 Euro jeden Monat oder jedes Vierteljahr zum Beispiel in Aktien schieben. Also da muss man wirklich jetzt kein Millionär sein.
Und wie investieren wir denn da am cleversten? Also nehmen wir einzelne Aktien, nehmen wir Fonds, machen wir das per App, per Internet, per Telefon?
Tja, also einzelne Aktien würde ich wirklich nur empfehlen, wenn man sich wirklich richtig auskennt. Und ich sage ganz persönlich, ich setze mich hier ja jeden Tag mit Unternehmen auseinander. Ich würde mir das nicht zutrauen. Aber auch da gibt es wieder einen kleinen Trick. Man kann so eine Art Aktienkorb kaufen, also einen Korb, wo ganz viele Aktien drin sind. Da gibt es zum Beispiel den MSCI Welt. Klingt jetzt ganz technisch und komisch, aber ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da sind 1400 Unternehmen, 1400 Aktien aus 23, 24 Ländern drin. Und da ist natürlich die Idee, wenn es jetzt einem Land schlecht geht, dann nivelliert sich das vielleicht so ein bisschen aus.
Natürlich ein großes Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen vielleicht bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen gar nicht kaufen. Und wenn wir in die Fonds reingucken, da ist da vielleicht Öl drin. Und wir wollen eigentlich eher auf Nachhaltigkeit und was Neues setzen.
Klar, also bei ganz vielen Produkten, da hat man klassisch die Ölunternehmen immer mit drin. Viele denken ja hier an der Börse, da laufen nur so Leute rum, denen geht es nur um Profit, Profit, Profit. Und was so mit der Umwelt passiert, das interessiert den feuchten Kehricht. Das ändert sich aber gerade. Also selbst die Profi-Anleger, viele Privatanleger schauen immer genauer hin. Und es gibt inzwischen auch nachhaltige Fonds. Also da muss man hingucken. Da gibt es Fonds, die eben Ölunternehmen oder Waffenhersteller ausschließen. Das sieht man dann in den Fondsbeschreibungen. Und da kann man eben auch ganz genau hingucken, was will ich zum Beispiel nicht mit drin haben. Aber man muss wirklich genau hingucken, weil viele Fonds haben zum Beispiel ein grünes Label. Und dann schaut man rein und stellt fest, sind trotzdem Ölunternehmen drin. Also da muss man echt höllisch aufpassen.
Es gibt ja ganz viele Apps mittlerweile. Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen. Kommen wir über solche Apps auch an die Fonds ran oder müssen wir noch in die Filiale?
In die Filiale muss man heute nicht mehr. Man kann heute viel über Apps machen, muss man aber auch da immer hingucken. Es gibt gerade ein paar Apps, die damit werben, zum Beispiel ganz geringe Gebühren zu haben. Das stimmt im Prinzip auch, aber alles hat immer so einen kleinen Pferdefuß. Da ist zum Beispiel dann oft die Auswahl an Fonds nur ganz, ganz gering. Da würde ich sagen, Vorsicht. Ich würde immer sagen, am besten zu einer Verbraucherzentrale gehen, sich mal beraten lassen. Das kostet gar nicht so viel. Und da kann man wirklich eine fundierte und auch vor allem unabhängige Meinung bekommen.
So, und jetzt gehen manche Deutschlandfunk Nova-Hörerinnen und Hörer hin, kaufen sich Aktienfonds und der große Crash kommt und sie müssen 15 Jahre warten.
Ja, das kann passieren, das muss man ganz klar so sagen. Also jeder, der sagt Aktien, das ist total sicher, der lügt einfach. Aktien haben Risiko und dessen muss man sich bewusst sein. Und dann muss man mit diesem Risiko lernen umzugehen. Man muss wissen, wie viel Risiko traue ich mir zu? Wie viel Geld verdiene ich sonst noch? Habe ich vielleicht ein Erbe oder so? Das ist ja immer individuell. Und dann muss man schauen, wie kann ich das Risiko so gut wie möglich runterschrauben? Viele glauben immer, Börse, das ist so eine Zockerbude und man muss dann jeden Tag da hin und her handeln und die heißesten Tipps und was weiß ich alles machen. Und das ist eigentlich der garantierte Weg zum Geldverbrennen, weil man jeden Tag was falsch machen kann. Also davon würde ich wirklich abraten, langfristig investieren, einmal einsteigen, Schlafmittel nehmen und nach x Jahren ja, sich das wieder angucken und wirklich hoffen, dass es dann gestiegen ist. Und gerade bei Fonds zum Beispiel immer echt auf die Gebühren gucken. Also da muss man echt aufpassen. Die verlangen teilweise horrende Gebühren. Guten Vergleich machen, auch wirklich auf jeden Penny achten.
Laut einer aktuellen Studie ist die Geldanlage in Aktien in Deutschland weiterhin sehr unbeliebt. Was momentan für und was gegen Aktien spricht, dazu habt ihr Viktor Goitgar vom ID Börsenstudio gehört.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die 29 Musketiere bekennen sich zu ihrem Grundsatz einer für alle, alle für einen.
All allies have today agreed their commitment to Article 5. Which is one for all and all for one.
Sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Also die NATO-Länder halten zusammen. So ganz selbstverständlich ist das nicht, denn es gab einige Länder, die im Vorfeld ziemlich viel an der NATO auszusetzen hatten. An Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Das klingt doch jetzt tatsächlich alles nach Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, also dieser NATO-Gipfel, der heute zu Ende gegangen ist, der wird auf jeden Fall als Erfolg gewertet. Von den Ländern, die da waren, aber auch von Expertinnen und Experten, die sich die ganze NATO-Diskussion in den letzten Monaten angeschaut hatten. Denn es gab tatsächlich so viel Kritik an der NATO von einzelnen Mitgliedsländern, dass gar nicht so klar war, ob dieses Bündnis, dieses Verteidigungsbündnis von Nordamerika und Europa, ob das wirklich weiter so bestehen bleibt.
US-Präsident Donald Trump war ja einer der Hauptkritiker, schon direkt am Anfang bei Amtsübung. Übernahme quasi hat er sich beschwert. Er hatte im Vorfeld auch ordentlich mit Deutschland sich angelegt, weil er will, dass Deutschland mehr Geld in die NATO einzahlt. Ist Trump jetzt zufrieden?
Ja, also Deutschland hat auf jeden Fall schon mal zugesagt, in Zukunft mehr zu zahlen. Und nach dem Treffen hat Trump sich tatsächlich sehr zufrieden geäußert.
I think NATO is stronger than it's ever been. It's been very successful today and there's great spirit.
Ja, das sind ziemlich neue Töne. Also früher war Trump richtig gegen die NATO und die anderen hatten schon Angst, dass die USA aussteigen. Damit wäre dann das militärisch stärkste Land weg gewesen. Aber jetzt ist Trump wohl wieder NATO-Unterstützer und hatte sich dann zum Beispiel auch darüber aufgeregt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die NATO hirntot genannt hatte. Macron hatte sich beschwert, dass die USA einfach aus Nordsyrien abgezogen sind, ohne Absprache und damit die Offensive der Türkei gegen die Kurden möglich gemacht hat.
Okay, also Trump ist wieder mit an Bord, Macron auch. Aber was wurde denn sonst so vereinbart, außer dass alle die NATO jetzt doch ganz gut finden?
Also es wurde wie erwartet übers Geld gesprochen. Wer zahlt wie viel? Das soll in Zukunft gerechter werden. Bisher zahlen ja die USA mit Abstand das meiste. Jetzt werden die anderen Länder stärker in die Pflicht genommen, Deutschland auch. Außerdem wurde offiziell festgestellt, dass China eine, wie es heißt, Herausforderung für die Sicherheit von Nordamerika und Europa darstellen könnte. Zum Beispiel, wenn Länder die 5G-Technik einführen und dafür chinesische Technik nehmen, dann könnte das vielleicht dazu führen, dass Länder überwacht werden könnten. Da sollen sie aufpassen. Es wurde auch vereinbart, dass die NATO-Länder sich bei ihren Einsätzen besser abstimmen, sodass sowas wie dieser Abzug der USA aus Nordsyrien nicht mehr vorkommt. Und auch noch ganz interessant, die NATO will ihre Sicherheit jetzt offiziell auch im Weltraum verteidigen. Dazu gehört zum Beispiel, Kommunikationssatelliten im All vor Angriffen zu schützen.
Das klingt ja jetzt tatsächlich relativ konkret und so, als ob das funktioniert mit diesem Verteidigungsbündnis.
Ja, also es ist zwar ganz schön fragil, ne, wenn ab und zu tatsächlich solche Äußerungen kommen wie von Trump oder Macron, die NATO plötzlich grundsätzlich in Frage stellen. Aber grundsätzlich finden die Länder es anscheinend trotzdem noch gut, militärisch zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig beizustehen. Und der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat das heute eigentlich ganz schön zusammengefasst, wie es da läuft bei der NATO.
The rhetoric is not always excellent, but substance is perfect.
Na, er sagt, die Wortwahl der Mitglieder ist manchmal etwas daneben, aber die Grundlage, die stimmt schon.
Heute ist der NATO-Gipfel zu Ende gegangen. Die Stimmung ist wieder einigermaßen gut, sagen alle. Ann-Kathrin Horn war das aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Hintergründen zum NATO-Gipfel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Türkei passiert in den vergangenen Monaten was ganz Spannendes. Die Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, die AKP, die hat einige prominente Austritte zu verkraften. Also der ehemalige türkische Wirtschaftsminister zum Beispiel, Ali Babacan, ist gegangen. Oder auch der Ex-Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu. Und die gehen nicht nur, die gründen jetzt eigene Parteien und konkurrieren mit Erdogan um Wählerstimmen. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Christian Butgereit in Istanbul. Also es fällt auf, dass vor allem ehemalige Weggefährten von Erdogan Parteien gründen wollen. Warum gerade die?
Naja, es sind eben zum Teil eben die Mitbegründer sogar der AKP, also von Erdogans Partei. Und die sind seit längerem doch unzufrieden mit diesem Kurs, den Erdogan fährt. Erstmal dieser Ein-Mann-Kurs. Er ist Parteichef, er ist Staatspräsident, er ist Regierungschef, er ist alles in einer Person. Er teilt die Macht eben nicht mehr. Und das hört man immer wieder, er weicht eben ab von den grundlegenden Prinzipien, die sich die AKP mal zugrunde gelegt hat, von Rechtsstaatlichkeit, von Meinungsfreiheit und Pluralismus. Und da sagen doch einige ehemalige Weggefährten, das wollen wir so nicht weiter mittragen. Wir wollen eben auch nicht mehr dieses Präsidialsystem und suchen nach politischen Alternativen. Und wenn wir die nicht finden, dann bieten wir die eben selbst an. Ali Babacan ist ein erfahrener Politiker. Er war Wirtschaftsminister, er war kurze Zeit Außenminister, er war stellvertretender Ministerpräsident. Und Davutoğlu eben auch der stellvertretende Außenminister über längere Zeit. Und Babacan hat vor einigen Tagen im Fernsehen gesagt, das Präsidialsystem hat die Türkei und die Politik eben nicht vor Wirtschaftskrisen und Koalitionen bewahrt. Das sollte es nämlich eigentlich tun. Die Probleme würden immer größer und wir brauchen eine neue Zukunftsperspektive. Und die will er jetzt anbieten und Davutoğlu eben auch.
Okay, also Anti-Präsidialsystem, aber was sind deren Prinzipien? Für welche Politik stehen Politiker wie Davutoğlu und Babacan? Was wollen sie anders machen als Erdogan?
Ja, das ist noch nicht so ganz eindeutig, zumindest bei Davutoğlu noch nicht. Bei Babacan kann man ein bisschen mehr in die Karten gucken. Also da geht es schon um Pluralismus, es geht um innerparteiische Demokratie durchaus. Davutoğlu fährt da eher so eine Einmannshow, wie das bis jetzt aussieht. Er war es ja auch in der Vergangenheit schon, der versucht hat, Erdogan so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen, was ja bekanntermaßen nicht gelungen ist. Babacan wiederum bekommt auch relativ viel Unterstützung aus breiteren Kreisen, etwa von Abdullah Gül, dem ehemaligen ehemaligen Staatspräsidenten, bei dem ja auch immer spekuliert wurde, er würde gegen Erdogan antreten, zum Beispiel bei der letzten Präsidentschaftswahl. Das hat er nicht getan. Und Babacan schwebt so etwas eher wie eine wirtschaftsliberale Partei vor. Er sagte selber, es sei egal, welche Weltanschauungen die Menschen vertreten, also kein islamischer Kurs offenbar, sondern es geht eben dann um Dinge wie Meinungsfreiheit, wie eine liberale Wirtschaftspolitik und eben ein Erscheinungsbild der Türkei, was es dann auch wieder Investoren leichter macht, in dieses Land mit Geld zu kommen.
Warum kommen die Pläne gerade jetzt auf?
Die Pläne sind ja nicht ganz neu, das wabert immer mal schon wieder durch die politische Landschaft hier, aber es gibt ein paar Faktoren, die haben das begünstigt. Das eine waren eben die Kommunalwahlen jetzt im Frühjahr 2019, wo die AKP von Erdogan ja mit Izmir und Ankara und Istanbul eben drei sehr wichtige Städte verloren hat, einige weitere auch noch. Das hat die Verwundbarkeit der AKP durchaus gezeigt, dass auch Erdogan kein Naturgesetz ist, und dazu kommt noch die Wirtschaftskrise, unter der viele Menschen hier leiden. Das macht sie natürlich auch empfänglich für neue Politiker mit neuen Ideen und neuen Hoffnungen.
Und die Chancen, wie schätzt du das ein? Könnten solche neuen Parteien eine bedeutende Rolle in der Türkei spielen?
Ja, letztendlich ist das gar nicht so von der Hand zu weisen. Man darf das jetzt wahrscheinlich auch nicht zu euphorisch sehen aus Sicht von Erdogan-Gegnern. Aber dass solche Parteien der AKP Wählerstimmen abnehmen können, das hat man schon bei der letzten Parlamentswahl gesehen. Da war die neue, eher nationalistische I-Partei ins Parlament gekommen mit über 10%. Und eine Umfrage, die jetzt gerade erschienen ist, sagt, wenn morgen Parlamentswahlen wären, dann würden nur noch ungefähr 32% der Befragten die AKP wählen wollen, also viel weniger als vorher. Ihr folgen dann mit knapp 25% die republikanische kemalistische CHP und mit gut 10% die nationalistische MHP und dann die pro-kurdische HDP auch mit gut 10%. Diese 10% sind eine entscheidende Zahl, weil das ist die 10%-Hürde. Wer darunter liegt, der käme nicht ins Parlament. Und für die Parteien, die jetzt gegründet werden sollen, wurde ihm auch gefragt. Da käme die Partei von Ali Babacan auf 7,7%, die von Ahmet Davutoğlu nur auf 3,4%. Das reicht eben nicht für die 10%-Hürde, außer man tut sich dann für eine Wahl doch noch zusammen. Dann hätten die durchaus eine Chance, und die nächsten Wahlen hier sind zumindest regulär, erst 2023. Bis dahin kann sich hier in der politischen Landschaft noch einiges tun.
Christian Buttgereit, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent, über neue Parteiengründungen in der Türkei von ehemaligen Erdogan-Parteifreunden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Guten Tag, ich mache eine Umfrage und ich nenne dir jetzt einige Berufsgruppen und dann will ich von dir wissen, genießen diese Berufe in der Gesellschaft sehr viel Respekt oder etwas Respekt oder eher weniger Respekt? So ungefähr ist die zentrale Frage einer repräsentativen Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, und rausgekommen ist, dass fast alle Berufsgruppen, also PolitikerInnen, LehrerInnen, PfarrerInnen, RichterInnen, PolizistInnen bis hin zu uns JournalistInnen in der Gesellschaft an Respekt verloren haben. Respektlos sollen wir alle geworden sein. Was dahinter steckt und ob das überhaupt so stimmt, Reporterin Rebecca Endler hat sich das für uns angeschaut und angehört.
Was ist Respekt? Das ist echt eine sehr grundlegende Frage, tatsächlich. Wenn ich mich wertgeschätzt fühle, wahrgenommen werden.
Ja, was ist Respekt? Schwierig. Aber die Frage, ob der in der Gesellschaft zurückgegangen ist, offenbar einfacher.
Ja, das Gefühl habe ich.
Das könnte sein. Ich glaube, einer der Gründe ist die Polarisierung der Gesellschaft.
Ist auch die Grenze gegenüber dem anderen Menschen gesunken.
Die Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung macht heute Schlagzeilen. Ernüchtert, respektlos. So stark ist der Respekt vor Politiker, Journalisten etc. gesunken. Und. Medien berichten etwas, was für mich erstmal wie Verrohung unserer Gesellschaft klingt. Also habe ich die Studienmacher angerufen.
Jochen Rose, Konrad-Adenauer-Stiftung.
Jochen Rose ist Koordinator für Umfragen bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und einer der Macher der Studie. Also, Respektrückgang für wichtige Berufsgruppen. Was bedeutet das?
Das bestätigt erstmal diesen Eindruck, dass es da ein Problem gibt. Man könnte überlegen, dass es insgesamt eine Tendenz dazu gibt, ruppiger miteinander umzugehen. Die Adenauer Stiftung beschäftigt sich auch intensiver mit der Streit- und Debattenkultur in Deutschland und findet halt Anzeichen in verschiedenen Bereichen, dass es da ruppig zugeht, vielleicht auch ruppiger.
Also tatsächlich verrogen unserer Sitten, Normen und Werte dem Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält?
Also ich habe Respekt mal gesellschaftlich als ein Schmiermittel bezeichnet.
Das ist Nils von Quakebecke. Er ist Professor für Organisationspsychologie an der Kühne Logistik University in Hamburg. Und er sieht das anders als die Studienmacher.
Diese Studie ist Mist. Diese Studie bedient relativ platt das, was im Prinzip Medien haben wollen. Also wir Leute sind ein sehr schlechter Maßstab, durch Befragung objektive Realitäten einzuschätzen.
Das liegt daran, dass wir mit unseren Urteilen und Meinungen auf das zugreifen, was da, also was verfügbar ist. Unser Arbeitsspeicher sozusagen.
Das heißt, wenn Medien über etwas mehr berichten, denken automatisch alle Leute, dass es auch mehr passiert.
Mord, Totschlag, Gewaltbereitschaft und eben auch,
dass man nämlich heute halt von Respektlosigkeiten nicht nur aus seinem Ort erfährt, sondern im Zweifel aus ganz Deutschland oder aus Frankreich sogar noch dazu oder aus den USA.
Vielleicht auch durch Donald Trump, Fake News, dass viele eben auch darauf einsteigen.
Die Medien sind ja nicht mehr so begrenzt wie früher. Und auf einmal hat man das Gefühl, überall wimmelt es nur von Mord und Totschlag.
Also der Irrglaube, dass wir uns auf einer allgemeinen gesellschaftlichen Talfahrt begeben, obwohl, so Nils von Quakebecke, eigentlich viele Dinge besser werden.
Gerade diese Selbstbeobachtung, dass Respekt abnimmt, ist schon ernüchternd. Das würde ich sagen, ja.
Für Jochen Rose, den Studienmacher, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist übrigens eine CDU-nahe Stiftung, ist die Sache klar.
Dieser Rückgang lässt sich auch durchaus verstehen als ein Anzeichen für eine Polarisierung der Gesellschaft, für eine Intensivierung der Konflikte in der Gesellschaft. Und insofern ist das, denke ich, eine Art Alarmsignal, was wir sehr ernst nehmen.
Was für Jochen Rose ein Alarmsignal ist, ist für Nils von Quakebecke problematisches Studiendesign.
Also im Prinzip schlachten solche Studien bestimmte menschliche Wahrnehmungsverzerrungen aus. Und das führt zu einer nostalgischen Verklärung der Vergangenheit,
die durch unsere mediale Berichterstattung über die Studie dann auch noch verfestigt wird.
Sodass Leute auch noch meinen, das ist jetzt die Wahrheit. Was dann wiederum Leute hintreibt zu vermeintlich konservativen Kräften, die meinen, die Vergangenheit wiederbeleben zu können.
Ich habe heute gemerkt, es ist kompliziert. Sehr kompliziert. Und es geht um viel mehr als die Frage, was uns eine Studie über gesellschaftlichen Respekt zu sagen hat. Es geht um eine Deutung über den Status quo der Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.